Gemeinde, anlässlich der Kindersegnung, die wir heute durchführen wollen, möchte ich eine Predigt halten mit dem Titel Eine Ehe, die deine Kinder prägt. Eine Ehe, die deine Kinder prägt. Und der Ausgangstext hierfür findet sich in 1. Mose, Kapitel 2, Vers 24. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann schlagt gerne auf mit mir zum ersten Buch der Bibel. Genesis Kapitel 2, Vers 24. Hört das Wort des Herrn. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, und sie werden ein Fleisch sein. Amen. Der größte Schaden, der deine Kinder zugefügt werden kann, ist ein verdrehtes Bild von Ehe und Familie. Der größte Segen wiederum, den du deinen Kindern geben kannst, besteht darin, ihnen vorzuleben, was eine biblische Ehe ist. Mit anderen Worten, eine gesunde Erziehung deiner Kinder ist abhängig von einer gesunden Ehe. Eine gute und stabile Entwicklung unserer Kinder ist abhängig von einer guten, gesunden und stabilen Ehe. Nun, der Teufel weiß dies, weshalb er aktuell alles daran setzt, die Ehe zu zerstören, zu deformieren und abzuschaffen. Was wir in unseren Tagen erleben, liebe Geschwister, ist keine Laune von einzelnen Politikern. Nein, es ist eine Agenda, die direkt aus der Hölle entspringt, um Ehen zu zerstören, um somit ganze Generationen und Kinder zu deformieren und zu zerstören. Der Satan weiß, wenn er die Ehe zerstört, dann hat er die Kinder gewonnen und kann die Kinder zerstören. Aus diesem Grund sollten wir als Christen nicht nur für den Erhalt und für die Förderung von biblischen Ehen in unserem Land kämpfen, nein, wir als Christen sollten für den Erhalt und für die Förderung unserer eigenen Ehe kämpfen, denn dadurch werden wir einen Unterschied in unserer Familie und in der Gesellschaft machen. Wir sollten zuallererst, liebe Geschwister, für den Erhalt unserer eigenen Ehe sorgen, bevor wir in irgendeiner Weise dafür kämpfen in der Öffentlichkeit. Wir sollten darum bemüht sein, unsere Ehe, diese heilige Institution, die Gott selbst geschaffen hat, zu pflegen und zu hegen. Denn dadurch, durch solch eine gottesfürchtige und biblische Ehe, werden wir unsere Kinder prägen und dadurch automatisch unsere Gesellschaft prägen. Indem du für den Erhalt und für die Förderung deiner eigenen Ehe kämpfst, bekämpfst du automatisch die Agenda des Teufels und die Agenda unserer Gesellschaft und förderst den Erhalt unserer Gesellschaft. Deine Einheit in der Ehe wird einen positiven, einen bleibenden und einen unermesslichen Segen auf deine Kinder und auf deine Gesellschaft legen. Und mein Ziel ist es, mit dieser Predigt genau auf diese Einheit in der Ehe einzugehen. Deswegen habe ich die Predigt überschrieben mit dem Titel Eine Ehe, die deine Kinder prägt. Und diese Ehe, die deine Kinder prägt, sie besteht aus einer Einheit, die Gott geschaffen hat, die Gott gewirkt hat. Und diese Einheit muss gefördert und erhalten werden, damit du dadurch deine Kinder gesund und biblisch prägen kannst. Mein Ziel, oder dieses Ziel möchte ich erreichen, indem ich zuerst darauf eingehe, was die Ehe eigentlich für eine Einheit ist. Als zweites will ich dir dann aufzeigen, wie diese Einheit in der Ehe gepflegt und gefördert werden kann. Und als drittes will ich dann darauf eingehen, wie sich diese Einheit, die du pflegst und förderst, positiv auf die Erziehung deiner Kinder auswirken wird. Diese drei Punkte möchte ich nun mit euch behandeln. Die göttliche Einheit der Ehe, die Pflege und Festigung der Ehe, der Einheit und die Auswirkung dieser Einheit auf deine Kinder. Lass uns also zum ersten Punkt kommen, die göttliche Einheit der Ehe. Ich lese nochmal Vers 24. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und sie werden ein Fleisch sein. Der Vers, den wir nun gelesen haben, den wir jetzt betrachten wollen, er beschreibt uns die Einzigartigkeit der Ehe. Dieser Vers beschreibt uns die emotionale, die geistliche und die körperliche Einheit der Ehe. Und um diese einmalige Einheit der Ehe besser zu verstehen, müssen wir kurz den Kontext dieses Verses betrachten, um ihn richtig verstehen zu können. Hier in Kapitel 2 des ersten Buches Mose wird uns nämlich die Erschaffung der Frau und die Schließung der ersten Ehe beschrieben. Wie kam es denn zur Erschaffung der Frau? Und wie kam es denn zur Schließung der ersten Ehe? Als Gott den Menschen schuf, liebe Geschwister, schuf Gott zunächst den Mann ohne die Frau. Doch Gott wusste, dass es nicht gut ist für den Mann, alleine zu sein. Er wusste, dass der Mann auf sich alleine gestellt hilflos ist. Er wusste, dass der Mann eine Hilfe benötigte, ein Gegenstück, das zu ihm passt, mit dem er das Leben bestreiten kann. Allein war der Mann auf sich alleine gestellt hilflos. Dies wird deutlich, wenn wir Vers 18 aus dem zweiten Kapitel lesen. Und Gott, der Herr, sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Nun, bevor Gott dem Mann eine Gehilfin machte, sollte der Mann erstmal selber erkennen, dass er alleine auf sich gestellt hilflos ist. Und deswegen brachte Gott, Vers 19, alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Während Gott alle Tiere zu Adam, zu dem Menschen brachte, kamen diese Tiere offensichtlich paarweise zu Adam. Und Adam gab den Tieren paarweise Namen. Und Adam erkannte, diese Tiere, sie kommen immer mit einem Partner, immer mit einem Gegenstück, immer mit einer Gehilfin zu ihm. Und er musste erkannt haben, Moment mal, ich habe solch eine Gehilfe nicht. Ich habe solch einen Gegenstück nicht. Ich habe solch einen Partner wie die Tiere nicht. Deswegen lesen wir in Vers 20, und der Mensch gab Namen allem Vieh und den Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes, aber für Adam fand er keine Hilfe, die ihm entsprach. Dieser Vers macht deutlich, Adam erkannte, irgendwas stimmt nicht bei mir, irgendwas fehlt mir, mir fehlt eine Hilfe. Nun hatte Gott Adam an dem Punkt, an dem er ihn haben wollte. Jetzt konnte er beginnen, ihm eine Gehilfin zu schaffen. Nun konnte er ihm ein Gegenstück schaffen. Nun konnte er ihm eine Partnerin schaffen, die ihm entsprach. Und Gott, der Herr, ließ einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen. Und er entschlief. Und er, Gott, nahm eine von seinen Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, baute aus der Rippe, die er vom Menschen genommen hatte, eine Frau. Und er brachte sie zu dem Menschen. Vers 21 und 22. Hier haben wir die Erschaffung der Frau und die erste Eheschließung, die jemals durchgeführt wurde, und zwar von Gott selbst. Nachdem Gott die Frau aus der Rippe des Mannes geschaffen hatte, führte Gott selbst diese Frau zu Adam und vermählte die beiden. Gott selbst führte Eva zum Altar. Er brachte seine Tochter zu Adam, zu seinem Sohn, und er vermählte die beiden. Er war derjenige, der die erste Ehe geschlossen hat. Als Adam aufwachte von seinem Schlaf und Gott diese Frau zu ihm brachte, lesen wir in Vers 23, diese ist nun Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Männin heißen, denn vom Mann ist diese genommen. Adam wacht auf. Und es ist kein Traum? Nein, da ist sie, da ist meine Gehilfin, die mir entspricht, wunderschön, herrlich, einzigartig. Endlich ist da jemand, Gebein von meinem Gebein, Fleisch von meinem Fleisch. Mit anderen Worten, da ist jemand, der mir entspricht, der aussieht wie ich, der handelt wie ich, der redet wie ich. Eine Gehilfin, die Gott mir gemacht hat. Nachdem Gott also die Frau geschaffen und sie dem Mann vermählt hat, kommt der Vers, den wir heute betrachten wollen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, und sie werden ein Fleisch sein. Viele Ausleger gehen davon aus, dass dieser Vers ein Kommentar von Mose ist, der dieses Buch geschrieben hat. Also nachdem uns berichtet wurde, wie die Frau aus der Rippe von Adam geschaffen wurde und wie Gott diese Frau zu Adam führte und sie vermählte und wie Adam sich über diese Frau gefreut hat, kommentiert Mose nun, was das Ziel war, das Gott hier verfolgte. Nun kommentiert Mose, damit das Volk Israel, damit das Volk Gottes, damit der Mensch generell versteht und weiß, was ist denn der Zweck der Ehe? Worin besteht denn diese Einheit der Ehe? Mit diesen Worten erklärt Mose, dass die Ehe die innigste und die intimste Einheit ist, die es auf dieser Erde gibt. Hast du gehört? Die Ehe ist die innigste und die tiefste Einheit, die es auf dieser Erde gibt. Eine Einheit, welche tiefer geht als die Einheit zwischen Eltern und Kind. Denn in dem Augenblick, wo zwischen einem Mann und einer Frau die Ehe vollzogen wird, lösen sich beide von ihrem Elternhaus, also von der Bindung, von der tiefsten Bindung, die sie zuvor hatten, und sie gehen eine neue Bindung ein, die tiefer ist als die Bindung, die sie zuvor hatten. Die beiden hangen einander an, die beiden werden ein Fleisch. Hier in diesem Vers werden uns drei Elemente genannt, welche diese tiefe, innige und starke Einheit der Ehe beschreiben, auf die ich ganz kurz eingehen will. Drei Elemente. Das erste ist das Verlassen von Vater und Mutter. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen. Auch wenn hier in erster Linie von dem Mann die Rede ist, der sein Elternhaus verlassen wird, gilt dies natürlich auch für die Frau. Also nicht nur der Mann, sondern auch die Frau muss ihr Elternhaus verlassen, damit sie beide eine neue Einheit bilden können. Denn eine Ehe ist nur dann möglich, wenn beide, Mann und Frau, ihr Elternhaus verlassen. Also diesen Familienverband verlassen, um einen neuen Bund zu schließen. Sicherlich bleibt eine gewisse Verbindung zwischen Eltern und Kindern da. Und die Kinder ehren und respektieren ihre Eltern immer noch. Dennoch löst man sich sowohl physisch als auch emotional von dem Elternhaus, um eine neue Verbindung einzugehen. Diese Trennung und Lösung von dem Band der Familie muss geschehen. Sie muss geschehen, damit eine neue Einheit gebildet werden kann. Und diese Vereinigung zwischen Mann und Frau ist nun von ganz anderer Art wie die Verbindung, die zwischen dem Mann oder der Frau und ihren Eltern gewesen ist. Denn ein Mann wird sein Elternhaus verlassen und seiner Frau anhangen und eine Frau wird ihr Elternhaus verlassen und ihrem Mann anhangen, weil sie sich zueinander hingezogen fühlen, emotional. Im Elternhaus besteht auch ein Band der Liebe. Doch die Liebe zwischen einem Mann und einer Frau ist von einer anderen Art wie die Liebe zwischen Eltern und Kind. Salomo sagt über die Liebe zwischen einem Mann und einer Frau Folgendes: Denn die Liebe ist stark wie der Tod und ihr Eifer unbezwinglich wie das Totenreich. Ihre Glut ist Feuerglut, eine Flamme des Herrn. Hohelied, Kapitel 8, Vers 6. Diese starke und diese unbezwingbare Liebe verbindet zwei Herzen untrennbar miteinander und in solch einer Weise, dass man das Elternhaus verlässt, diese emotionale Bindung, die vorher da war, und eine neue emotionale Bindung, die tiefer ist, einzugehen. Hier können wir also von einer emotionalen Einheit, von einer emotionalen Bindung in der Ehe sprechen. Das zweite Element, welches die Einheit der Ehe hier beschreibt, lautet das Anhangen an seine Frau. Also nicht nur das Verlassen von Vater und Mutter, sondern auch das Anhangen seiner Frau. Es heißt hier weiter, dass dieser Mann seiner Frau anhangen wird. Das hebräische Wort, das hier für anhangen gebraucht wird, bedeutet anhaften, ankleben oder sich anschmiegen. Dieses Wort enthält auch den Gedanken von Lötung oder Anleimen. Also kurz gesagt, dieses Wort beschreibt eine untrennbare Verbindung zwischen zwei Dingen. Wenn man zwei Metalle miteinander verschweißt oder verlötet, bilden zwei Metalle plötzlich ein Metall. Oder wenn man zwei Hölzer miteinander verleimt, bilden zwei Hölzer plötzlich ein Holz. Oder wenn man zwei Blätter miteinander verklebt, bilden zwei Blätter plötzlich ein Blatt. Oder wenn man zwei Teigbollen nimmt und sie miteinander verbindet, bilden diese zwei Teigbollen plötzlich ein Teigbollen. Das ist das Wort, das hier gebraucht wird. Das ist die Verbindung zwischen Mann und Frau durch die Ehe. Diese Verbindung besteht nicht zwischen mir und meinen Eltern. Diese Verbindung wurde eingegangen vor fast 11 Jahren mit Rebecca Watzecher und jetzt Friesen. Und jetzt bilden Rebecca Friesen und Richard Friesen eine Einheit, ein Mensch. Wir sind eine Person geworden. Wir sind so miteinander verbunden, so aneinander angeleimt, so aneinander verschweißt, dass wir zwar zwei Persönlichkeiten sind, aber eigentlich eine Person bilden. Das ist der Gedanke hinter diesem Wort. Das ist die Exklusivität der Ehe, die es nicht ein zweites Mal gibt. Und so wie zwei Blätter durch den Leim zu einem Blatt werden und wenn sie zerrissen werden, dann entsteht unglaublich viel Schaden. Oder wenn man zwei Hölzer, die man aneinander leimt, auseinanderbricht, oder zwei Metalle, die man aneinander verschweißt, auseinanderbricht, dann entsteht Schaden, unermesslicher Schaden. Und genau das passiert, wenn man eine Ehe bricht oder scheiden lässt. Es entsteht unsagbar viel Schaden. Wieso? Weil hier eine Einheit zustande gekommen ist, die man nicht mehr trennen kann. Die man nicht mehr trennen kann. Verstehen wir, was die Ehe für eine Einheit ist? Deswegen sagt Gott auch, denn ich hasse die Ehescheidung, spricht der Herr, der Gott Israels, Maleachi Kapitel 2, Vers 16. Genau aus diesem Grund. Weil hier nicht einfach irgendwas passiert, da verlieben sich zwei Leute und dann werden die halt irgendwie Freunde miteinander. Nein, sie werden eine Einheit. Da ist nicht mehr zwei, sondern eins. Hier können wir also von einer geistlichen, von einer geheimnisvollen Einheit sprechen, oder? Weil da sind zwei Personen, aber doch eins. Es ist geistlich, es ist geheimnisvoll. Aber noch ein dritter Aspekt beschreibt diese Einheit, und zwar das Ein-Fleisch-Werden. Man verlässt nicht nur Elternhaus, man wird nicht nur eins, sondern man wird auch ein Fleisch. Das heißt hier, und sie werden ein Fleisch sein. Und dieses Element bezieht sich auf die fleischliche, also auf die körperliche Einheit in der Ehe. Der Mann und die Frau, die ihr Elternhaus verlassen haben, die aneinander gehangen sind, die eins geworden sind, werden auch körperlich eins. Ihre Einheit wird körperlich sichtbar, indem sie auch intim miteinander werden und Geschlechtsverkehr miteinander haben. Das ist auch der Grund, wieso Hurerei und jede außereheliches Geschlechtsverkehr so eine große Sünde in den Augen Gottes ist. Diese fleischliche Einheit darf nur innerhalb der Ehe geschehen. Wieso? Weil innerhalb der Ehe diese geistliche Einheit passiert. Und wenn du ein Fleisch wirst mit einer Hure oder mit jemandem anderen, dann scheidest du die Ehe. Und deswegen ist dieses Sein Fleisch werden exklusiv für die Ehe gedacht von Gott, von Anfang an. Hier können wir also von einer körperlichen, von einer physischen Einheit in der Ehe sprechen. Also sehen wir, dieser Vers beschreibt uns drei wichtige Elemente, die uns diese exklusive Einheit der Ehe beschreiben. Die emotionale Einheit, die geistliche oder geheimnisvolle Einheit und die fleischliche oder physische Einheit. Einheit. Diese drei Elemente zeigen uns, dass die Ehe eine Einheit bildet, die es kein zweites Mal auf dieser Erde gibt. Eine wunderbare Sache. Hast du dir jemals Gedanken gemacht über deine Ehe? Wie wunderbar, wie einzigartig es ist, mit deiner Frau oder mit deinem Mann verheiratet zu sein? Obwohl es zwei individuelle Menschen sind, bilden ein Ehepaar nun eine Einheit, als wären sie eine einzelne Person. Deswegen ehlen sich irgendwann mal im Alter die Ehepaare auch ziemlich. Ist es schon mal aufgefallen? Nicht immer, aber manchmal. Zumindest charakterlich auf jeden Fall. Und eben weil diese Ehe so eine ganz besondere Einheit ist, die Gott geschaffen hat, sollten wir, du als Ehemann und du als Ehefrau, alles daran setzen, mit ganzer Kraft und Hingebung diese Ehe und diese Einheit zu pflegen und zu festigen. Und wie das geschieht, möchte ich nun im zweiten Punkt aufzeigen, die Pflege und Festigung dieser Einheit. Die Pflege und Festigung dieser Einheit. Wir dürfen nicht meinen, und ich denke, die meisten, die verheiratet sind, können es bestätigen, dass diese Liebe zwischen zwei Menschen in der Ehe, die stärker ist als der Tod, automatisch brennt und lodert. Nein, wir müssen daran arbeiten, diese Liebe zu pflegen, diese Liebe anzufachen, Holz ins Feuer zu werfen, damit diese Liebe beständig brennt und lodert. Nun, es gibt viele Wege, wie die Einheit der Ehe gepflegt und gefestigt werden kann. Ich möchte mich in diesem Punkt lediglich auf 5 Wege beschränken. 5 Wege, wie du die Einheit in der Ehe pflegen und festigen kannst. Der erste Weg. Du pflegst und festigst die Einheit in deiner Ehe, indem du deine biblische Rolle in der Ehe wahrnimmst. Indem du die biblische Rolle in der Ehe wahrnimmst. Die Einheit in deiner Ehe hängt in erster Linie davon ab, ob du die Rolle auslebst, die Gott dir in der Ehe zugeteilt hat. Mit anderen Worten, die Einheit in deiner Ehe hängt in erster Linie davon ab, ob du Gott gehorsam bist oder nicht. Ob du den Geboten Gottes folgst oder nicht. Bei Gehorsam gibt es Segen, bei Ungehorsam gibt es keinen Segen. Gott hat dem Mann und der Frau unterschiedliche Rollen in der Ehe gegeben und unterschiedliche Verantwortungsbereiche, die zur Einheit und zum Segen für die Ehe gedacht sind. Die Rolle und Verantwortung des Mannes in der Ehe besteht darin, dass er das Haupt, also der Leiter in der Ehe ist. Der Mann hat die Aufgabe, seine Frau liebevoll zu leiten, zu pflegen, zu nähren, sie zu schützen, sie zu umgeben, für sie da zu sein. Welche Frau wünscht nicht so einen Mann? Die Rolle und Verantwortung der Frau in der Ehe besteht darin, sich dieser liebevollen und verantwortungsbewussten Leitung ihres Mannes gerne und voller Freude zu unterwerfen. Ein Wort, das man nicht gerne hört. Aber wenn der Mann leitet, wie Gott es will, dann unterwirft sich die Frau gerne, wie Gott es will. Diese Rollen wurden von Adam und Eva vor dem Sündenfall in Perfektion ausgelebt und sie erlebten diese Einheit und den Segen Gottes. Doch nach dem Sündenfall, wo Adam sich in gewisser Weise über ihren Haupt gelehnt hat und wo Adam als Leiter nicht seine Funktion ausgeführt hat, seine Frau zu bewahren, spricht Gott Folgendes zu der Frau aus nach dem Sündenfall. Ich werde die Mühsal deiner Schwangerschaft sehr mehren und mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Und nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. 1. Mose 3, Vers 16. Mit anderen Worten, du wirst die geistliche Leitung übernehmen, du wirst herrschen über deinen Mann, aber dein Mann wird über dich herrschen. Du wirst in gewisser Weise die Autorität deines Mannes nicht akzeptieren wollen, aber dein Mann wird über dich herrschen. Seit dem Sündenfall ist diese göttliche Ordnung in der Ehe zerstört worden, weshalb die Frau die Autorität in der Ehe übernehmen will und der Mann gewaltsam über sie herrschen will. Und selbst bei christlichen Ehen, wo wir wiedergeboren sind, wo wir jetzt das Verlangen haben, nach Gottes Willen zu leben, merken wir, dass diese Sünde in uns drin ist und dass unser Fleisch gegen unseren Geist ankämpft. Ich will meine Frau lieben und mich ihr hingeben und ich merke oft, wie ich scheitere. Und meine Frau will sich mir unterordnen und will mir folgen und will mich unterstützen, aber sie merkt, wie sie scheitert. Nicht, weil wir es nicht wollen, sondern weil diese Sünde so tief in uns drin ist. Aber wenn wir durch Gottes Gnade wiedergeboren sind, sein Geist in uns wohnt und sein Geist uns nun befähigt, diese Rollen auszuleben, werden wir erleben, wie diese Einheit in unserer Ehe gefördert und gefestigt wird und wie der Segen Gottes auf die Ehe und auf unsere Erziehung kommen wird. Deswegen sagt Paulus auch zu den Männern und zu den Frauen in Ephesus, doch auch ihr, ein jeder von euch liebe seine Frau so wie sich selbst, die Frau aber, dass sie den Mann fürchte, Epheser 5, 33. Wenn wir diesen Vers, liebe Männer und liebe Frauen, beherzigen und ausleben würden, dann würden wir den Segen Gottes in einer unermesslichen Weise in unserer Ehe erleben. Wenn du als Mann deine Frau liebst, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, dann wird der Segen Gottes auf deine Ehe kommen. Wenn du, liebe Frau, dich deinem Mann unterordnest, wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, dann wird der Segen Gottes auf deine Ehe kommen. Prüfe dich daher selbst, lieber Mann. Prüfe dich, liebe Frau. Widersetzt du dich diesen Rollen, diesen Aufforderungen von Gott? Ist deine Ehe vielleicht chaotisch aus genau diesem Grund, dass du dich diesen Dingen widersetzt? Wenn dem so ist, dann tu Buße. Dann komm damit zu Christus, bekenne es ihm und bitte ihn, dass er dir hilft, diese Rollen nicht nur wahrzunehmen, sondern zu akzeptieren und auszuleben, damit sein Segen wieder auf deine Ehe kommt. Ein zweiter Weg. Du pflegst und festigst die Einheit in deiner Ehe, indem ihr als Ehepaar geistliche Gemeinschaft habt. Deine Ehe lebt nicht nur von Luft und Liebe, sondern insbesondere davon, dass der Urheber der Ehe im Zentrum der Ehe steht. Das heißt, als Ehepaar müsst ihr gemeinsam beten, ihr müsst gemeinsam die Bibel lesen und euch über geistliche Dinge austauschen. Und hierin liegt besonders die Verantwortung bei den Männern. Gott hat den Männern die Verantwortung für diese geistliche Gemeinschaft in der Ehe gegeben. Epheser Kapitel 5, Abvers 25. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Versammlung geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heiligte, sie reinigend durch die Waschung mit Wasser durch das Wort, damit er die Versammlung sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und untadelig sei. Also so wie Christus jetzt in diesem Augenblick die Gemeinde in Weiblingen reinigt und läutert durch sein Wort, das ist seine Aufgabe, soll der Mann seine Frau reinigen und läutern durch die Waschung des Wortes. So wie Christus Gemeinschaft mit uns hat und uns sein Wort bringt, damit wir geheiligt werden und untadelig vor das Angesicht Gottes gestellt werden können, so sind wir als Männer verantwortlich, uns hinzusetzen mit unseren Frauen und gemeinsam Zeiten des Gebets zu haben. Uns hinzusetzen mit unseren Frauen und gemeinsam über Gottes Wort zu sprechen. Eventuell gemeinsam Gottes Wort zu lesen und uns darüber auszutauschen, über geistliche Dinge. Das ist unsere Verantwortung. Dadurch wird die geistliche Einheit, diese geheimnisvolle Einheit in der Ehe gefördert, gepflegt und gefestigt. Ich höre plötzlich von meiner Frau, was sie beschäftigt, wo sie Zweifel hat, womit sie zu kämpfen hat. Und ich kann dafür beten. Und ich kann mitfühlen und ich kann auf sie eingehen. Sie hört von mir und von meinen Gedanken und von meinen Kämpfen und sie kann auf mich eingehen und wir werden in der Einheit gefestigt und gestärkt. Ein dritter Weg. Du pflegst und festigst die Einheit in deiner Ehe, indem du gut über deinen Partner redest und denkst. Indem du gut über deinen Partner redest und denkst. Die Einheit unserer Ehe wird gefördert oder zerstört, je nachdem, wie wir über unseren Ehepartner reden und denken. Wenn du in allen Lagen positiv und gut über deinen Ehepartner redest und denkst, förderst du dadurch automatisch die Einheit in deiner Ehe. Wenn du jedoch beständig schlecht über deinen Partner redest und denkst, dann bist du bereits im Begriff, diese Einheit zu zerstören. Schau mal, wie die Braut und der Bräutigam im Hohelied übereinander reden. Und das ist nicht übertrieben. Der Bräutigam sagt über seine Braut: Siehe, du bist schön, meine Freundin. Siehe, du bist schön. Deine Augen sind Tauben hinter deinem Schleier. Und so weiter und so fort. Und dann verwendet er einige Bilder, die für uns komisch sind, aber er will einfach die Schönheit seiner Frau, seiner Freundin beschreiben. Hohelied Kapitel 4, Vers 1. Wie redet denn die Braut über ihren Bräutigam? Mein Geliebter ist weiß und rot, ausgezeichnet vor Zehntausenden. Und dann beschreibt auch sie von Haupt bis Fuß, wie wunderschön ihr Freund aussieht. Hohelied Kapitel 5, Vers 10. Also dort haben wir einen Ehemann, einen Bräutigam und eine Braut und die reden nur schön übereinander. Und das, wovon wir reden, kommt aus unserem Herzen. Das heißt, sie denken auch nur schön übereinander. Und dadurch wird die emotionale Bindung gefördert. Je mehr und je positiver ich über meine Frau denke und rede, umso mehr fördere ich die Einheit. Und überall. Wie redest du über deine Frau in der Öffentlichkeit, vor deinen Arbeitskollegen? Wie redest du und denkst du über deine Frau vor deinen Kindern? Wie redest du und denkst du über deinen Ehemann, wenn du dich mit deinen Freundinnen triffst? Das ist so eine Katastrophe, wie heutzutage über den Ehepartner gesprochen wird und gedacht wird. Lasst uns in den höchsten Tönen mit Zungen von Engeln über unseren Ehepartner reden, egal wo. Ob in der Gegenwart unserer Kinder, in der Gegenwart unserer Kollegen, in der Gegenwart unserer Freundinnen, wo auch immer wir sind. Lasst uns nicht ein einziges schlechtes Wort über unseren Ehepartner verlieren. Dadurch förderst du die Einheit der Ehe. Ein vierter Weg. Du pflegst und festigst die Einheit in deiner Ehe, indem du deinem Partner Gutes tust. Der Apostel Johannes weiß, dass zur wahren Liebe nicht nur Worte gehören, sondern auch sichtbare Taten. Deshalb schreibt er: Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. 1. Johannes Kapitel 3, Vers 18. Zeigst du deinem Ehepartner, dass du ihn liebst, nicht nur mit deinen Worten, sondern auch mit deinen Taten. Lieber Bruder, vielleicht hasst du es, Geschirr zu spülen oder Wäsche auf- oder abzuhängen. Aber wenn du deine Frau liebst, dann wirst du diese Dinge, hin und wieder zumindest, tun, um ihr zu zeigen, dass du sie liebst. Liebe Schwester, kochst du manchmal Gerichte, die du selber hasst, aber du weißt ganz genau, mein Ehepartner liebt diese Gerichte und deswegen koche ich diese Gerichte für ihn. Sehen wir, wahre Liebe zeigt sich darin, dass wir Dinge für unseren Ehepartner tun, die wir selbst niemals für uns tun würden. Aber weil wir ihn, weil wir sie lieben, tun wir Dinge und zeigen wir ihr oder ihm unsere Liebe durch unsere Taten. Denke darüber nach, wo du deinem Partner Gutes tun kannst und vielleicht sogar Opfer bringen musst, und zeig ihm dadurch deine Liebe. Und ein fünfter und letzter Weg. Du pflegst und festigst die Einheit in deiner Ehe, indem du dich deinem Partner nicht entziehst. Als Paulus die Korinther in Bezug auf die Ehe unterwiesen hat, lehrte er sie auch Folgendes: Entzieht euch einander nicht, es sei denn etwa nach Übereinkunft eine Zeit lang, um zum Beten Muße zu haben, und kommt wieder zusammen, damit der Satan euch nicht versuche wegen eurer Unenthaltsamkeit. 1. Korinther 5, Vers 7. Mit diesen Worten bezieht sich Paulus auf die körperliche Intimität der Ehe. Paulus wusste, liebe Geschwister, Paulus wusste, dass die Einheit in der Ehe davon abhängig ist, dass man körperlich eins wird und sich nicht einander entzieht. Er wusste auch, dass der Satan leichteres Spiel hat, eine Ehe zu entzweien, wenn man sich einander für eine längere Zeit entzieht. Es ist also ungesund und es ist sündhaft, weil es ein Befehl Gottes ist. Es ist sündhaft, wenn man sich in der Ehe unbegründet für eine längere Zeit einander entzieht. Um also die Einheit der Ehe zu fördern, sollte man auch körperlich eins und intim miteinander werden. Und zwar regelmäßig. Dies fördert die emotionale Bindung, dies fördert die geistliche Bindung, dies fördert die fleischliche Bindung, dies fördern alle drei Elemente. Und deswegen entzieht euch einander nicht, sondern fördert und pflegt eure Ehe, indem ihr auch fleischlich eins werdet. Das sind also die fünf Wege, wie du die Einheit in deiner Ehe pflegst und förderst. Nimm deine Rolle wahr. Pfleg geistliche Gemeinschaft, redet und denkt gut übereinander, tut einander Gutes und entzieht euch einander nicht. Ich denke, wenn wir unsere Ehe in dieser Weise pflegen, dann werden wir den Segen Gottes erleben. Dann werden wir diese Einheit erleben. Es wird Herausforderungen geben und das kann jeder bestätigen, aber Gott wird solch eine Ehe segnen. Und wenn wir diese Einheit erleben werden, dann wird diese Einheit unweigerlich enorme Auswirkungen auf die Erziehung unserer Kinder haben. Diese Einheit wird unsere Kinder mehr prägen als alles andere. Und deswegen möchte ich im dritten und letzten Punkt auf die Auswirkungen dieser Einheit auf deine Kinder eingehen. Die Auswirkungen dieser Einheit auf deine Kinder. Die eindrücklichste Darstellung deiner Einheit, dieser Einheit der Ehe, findet sich in deinem Kind. Hier haben wir eine Person, einen Menschen. Und woher ist dieser eine Mensch entstanden? Von zwei Menschen. Von diesen beiden Menschen, die zwar zwei sind, aber eigentlich eins sind, wurde ein Mensch, ein Kind. Dieses eine Kind verbildlicht uns diese Einheit, die zwischen Mann und Frau besteht. Aus zwei wurde eins. Und nun besteht deine Aufgabe und deine Pflicht darin, deinen Kindern diese Einheit vorzuleben, wodurch du sie in allen Lebensbereichen prägen und erziehen wirst. Ich möchte dir jetzt abschließend fünf Auswirkungen nennen, die du auf deine Kinder haben wirst, wenn du ihnen diese Einheit vorlebst. Fünf Auswirkungen auf deine Kinder. Und auch hier könnte man die Liste weiter ausbauen, aber ich denke, diese fünf Auswirkungen werden ausreichen, um uns zu überzeugen, für diese Einheit zu kämpfen. Erstens, durch deine Einheit in der Ehe bietest du deinen Kindern Geborgenheit und Schutz. Durch diese Einheit in deiner Ehe bietest du deinen Kindern Geborgenheit und Schutz. Dort, wo Einheit ist, dort ist Schutz. Doch dort, wo Zerrüttung und Streit ist, dort ist Unsicherheit und Angst. Eine Stadt ist den Plünderern und Räubern schutzlos ausgeliefert, wenn die Mauer zerstört ist. Ein Kind ist den Gefahren dieser Welt schutzlos ausgeliefert, wenn ihnen seine Eltern nicht wie eine Mauer Schutz und Geborgenheit bieten. Wenn du eine Einheit mit deinem Ehepartner bildest, dann bist du wie eine feste Burg. Dann bist du wie eine feste Mauer um dein Kind herum, das ihm Schutz und Geborgenheit bietet. Egal welche Angriffe von außen kommen mögen, zu Hause bei Mama und Papa, da ist Schutz, da ist Geborgenheit, da ist Sicherheit. Gott als unser Vater ist für uns solch eine schützende Mauer, solch eine schützende Burg, in der wir als seine geistlichen Kinder Schutz und Zuflucht finden. So sagt David, der Herr ist mein Fels und meine Burg und mein Retter. Mein Gott, mein Schutz, zu ihm werde ich Zuflucht nehmen. Mein Schild und das Horn meines Heils, meine hohe Festung. Psalm 18, Vers 3. In gleicher Weise seid ihr als Eltern solch ein Fels, solch eine Burg, solch ein Schild für euer Kind, wo es Schutz und Zuflucht und Sicherheit findet wie hinter einem Schild. Wenn deine Kinder Schwierigkeiten in der Schule haben, von Freunden in irgendeiner Weise verletzt wurden oder andere Probleme haben, dann bietet ihnen das Zuhause, Mama und Papa, die Einheit, Schutz und Geborgenheit. Doch wo es zu Hause Probleme und Zerrüttung und Streit gibt, dann findet dieses Kind auch in den eigenen vier Wänden keinen Schutz. Es findet draußen keinen Schutz, es findet drinnen keinen Schutz, es gibt keine Geborgenheit, keinen Schutz, keine Sicherheit. Seid euren Kindern, ein Fels. Liebe Eltern, seid euren Kindern eine Burg, seid ihnen ein Schild, bildet eine Einheit, eine Festung für eure Kinder. Es wird sie prägen für ihr ganzes Leben. Eine zweite Auswirkung: durch deine Einheit in der Ehe bewahrst du deine Kinder vor innerer Zerrissenheit. Du bewahrst deine Kinder vor innerer Zerrissenheit. Wir haben bereits gehört, dass ein Kind aus dem Einfleischwerden seiner Eltern entstanden ist. Und wenn nun diese Einheit der Eltern des Kindes zerrissen wird, wird auch etwas in dem Kind zerrissen. Und ich weiß, dass viele hier sitzen und der vor euch steht, gehört auch dazu, dass man erleben musste, wie diese Einheit im Elternhaus zerrissen wurde. Und ich möchte niemandem auf die Füße treten. Aber ein Kind wird zerrissen. Wieso? Stellen wir uns ein Blatt Papier vor und ein anderes Blatt Papier, das aufeinander geklebt wird mit Leim. Das ist ein Papier geworden. Und jetzt malen wir dort mal einen Mensch drauf. Und jetzt zerreißen wir dieses Bild. Auch dieses Menschen wird zerrissen. Das ist, was passiert, wenn in einer Ehe Zerriss da ist. Dein Kind wird innerlich zerrissen. Wenn du also für diese Einheit in der Ehe kämpfst, bewahrst du dein Kind vor innerer Zerrissenheit. Und zudem festigst du das Innere deines Kindes. Mit anderen Worten, dort, wo eine gestörte Einheit in der Ehe ein Kind innerlich zerreißt, wird eine gelebte Einheit in der Ehe das Kind innerlich stärken. Das heißt, durch deine Einheit in der Ehe förderst du auch das Selbstbewusstsein deiner Kinder. Salomo sagt, eine dreifache Schnur zerreißt nicht so schnell, Prediger 4, Vers 12. Und dort, wo ein Kind in die Einheit seiner Eltern eingewoben wird wie eine dreifache Schnur, wird das Selbstbewusstsein dieses Kindes nicht so schnell zerrissen. Dort, wo ein Elternhaus eins ist, ist die Wahrscheinlichkeit groß. Es ist keine Garantie, aber die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass dadurch charakterstarke Kinder hervorgehen. Daher sollten wir als Eltern darum bemüht sein, unseren Kindern diese Einheit vorzuleben. Und wir sollten auf die Warnung von Sprüche, Kapitel 11, Vers 29 hören. Wer sein Haus zerrüttet, wird Wind erben. Zerrütte dein Haus nicht, indem du diese Einheit zerstörst. Du wirst Wind erben. Das ist das Wort Gottes. Aber wenn du diese Einheit förderst, dann wirst du nicht Wind erben, sondern dann wirst du Segen erben. Erben. Deine Kinder werden Segen erben. Eine dritte Auswirkung von dieser Einheit. Durch deine Einheit in der Ehe zeigst du deinen Kindern, was wahre Liebe ist. Du zeigst ihnen, was wahre Liebe ist. Wenn du deinen Kindern durch deine Ehe nicht zeigst, worin wahre Liebe besteht, wird die Welt deinen Kindern zeigen, worin wahre Liebe besteht. Die Welt wird deinen Kindern zeigen, dass Liebe darin besteht, seinen Partner zu wechseln, sobald du keine Gefühle mehr für ihn hast. Die Welt wird deinen Kindern zeigen, dass Liebe darin besteht, sich auszuprobieren und so viele Liebhaber, wie es nur geht, zu haben. Und die Welt wird deinen Kindern im schlimmsten Fall zeigen, dass Liebe auch darin besteht, das gleiche Geschlecht zu lieben, was in den Augen Gottes ein Gräuel ist. Siehst du, wenn du durch deine Ehe deinen Kindern nicht vorlebst, worin wahre göttliche Liebe besteht, dann wird die Welt und der Teufel deinen Kindern zeigen, worin Liebe besteht. Die göttliche Liebe ist ganz anders wie die Liebe der Welt. Die Liebe ist langmütig, ist gütig. Die Liebe neidet nicht, die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf, sie gebärdet sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. 1. Korinther 13, Verse 4 bis 7. Das ist die Liebe, die wir als Ehepartner unseren Kindern vorleben sollten. Wenn deine Kinder sehen, dass Mama und Papa langmütig und geduldig miteinander umgehen, sehen sie, worin wahre Liebe besteht. Wenn sie sehen, dass ihr nicht unanständig miteinander oder übereinander redet, sehen sie, worin wahre Liebe besteht. Wenn deine Kinder sehen, dass Mama und Papa nicht selbstsüchtig sind, sondern sich aufopfern füreinander, dann sehen deine Kinder, worin wahre Liebe besteht. Wenn sie sehen, dass ihr einander vergebt, dass ihr einander in den Arm nimmt, dass ihr euch einander küsst, dass ihr einander, miteinander lacht, dass ihr das Leben genießt, dass ihr euch miteinander freut, dann sehen eure Kinder, worin wahre Liebe besteht. Und wenn eure Kinder sehen, dass ihr durch das Tal des Todesschattens geht, und sie trotzdem sehen, dass sie nicht schlecht übereinander redet, sondern eine Einheit bildet, dann lernen sie, seinen Partner nicht einfach bei jeder Kleinigkeit zu verlassen, sondern beieinander zu bleiben, bis dass der Tod uns scheidet. Sehen wir, was für einen enormen Einfluss wir als Eltern mit unserer Ehe auf das Bild unserer Kinder in Bezug auf Liebe und Beziehung haben. Das führt uns zum vierten Punkt, zur vierten Auswirkung. Durch deine Einheit in der Ehe setzt du das Fundament für die Ehe deiner Kinder. Durch die Einheit deiner Ehe setzt du das Fundament für die Ehe deiner Kinder. Je nachdem, welche Ehe wir unseren Kindern vorleben, legen wir ein Fundament. Deine Kinder und die Erziehung, die sie von dir bekommen, sie bilden das Fundament für ihr zukünftiges Leben. Salomo sagt in Sprüche 22, Vers 6, erziehe den Knaben seinem Weg entsprechend und er wird nicht davon weichen, auch wenn er alt wird. Leben wir unseren Kindern eine gute, eine biblische Ehe vor, dann legen wir ein gutes und biblisches Fundament für ihre eigene Ehe. Leben wir unseren Kindern ein schlechtes Bild der Ehe vor, dann legen wir ein schlechtes Fundament für ihre Ehe. Wisst ihr, Studien sagen, dass bei Kindern, die aus geschiedenen Ehen kommen, ein 35-60%iges Risiko besteht, sich scheiden zu lassen. Im Gegensatz zu Kindern aus stabilen Ehen. Sagen wir mal 50%. 50% von Kindern von geschiedenen Häusern lassen sich wieder scheiden. Je nachdem, was wir vorleben, werden wir ernten von unseren Kindern. Siehst du, wie sehr deine Ehe, die zukünftige Ehe deiner Kinder prägt? Wir sind uns gar nicht bewusst, wie sehr einfach nur das Beobachten von den Kindern der Eltern sie prägt. Jede Mimik wird nachgemacht, jede Gestik wird nachgemacht, jedes Wort wird nachgesprochen, auch die Ehe wird nachgelebt. Daher solltet ihr als Ehepartner euren Kindern die Rollen vorleben, die Gott für die Ehe gedacht hat. Liebe Frau, ehre deinen Mann in der Gegenwart deiner Kinder, indem du dich ihm unterordnest. Lieber Mann, leite deine Frau in Liebe in der Gegenwart deiner Kinder, damit sie sehen, was es heißt, Verantwortung zu übernehmen. Redet, liebe Ehepaare, redet in der Gegenwart eurer Kinder immer nur gut übereinander. Und ich bekenne euch, dass ich hier fehle, immer wieder. Ich rede hier nicht als jemand zu euch, der all das perfekt auslebt. In all diesen Punkten fehle ich und brauche die Gnade Gottes wahrscheinlich mehr als jeder andere von euch in diesem Raum. Ich rede nicht als ein Perfekter zu euch. Ich rede als jemand zu euch, der diese Dinge genauso nötig hat wie ihr. Aber lasst uns darauf achten, in der Gegenwart unserer Kinder niemals schlecht über unseren Ehepartner zu reden, niemals mit unserem Ehepartner zu diskutieren, niemals zu widersprechen. Lasst uns unseren Kindern vorleben, was es heißt, eine Gott wohlgefällige Ehe zu leben. Und wenn wir versagt haben vor den Augen unserer Kinder, dann lasst uns auch vor den Augen unserer Kinder die Vergebung des Partners suchen. Dadurch werden deine Kinder sehen, wie eine schöne Ehe aussieht. Und sie wollen auch solch eine Ehe anstreben und sie wollen auch solch einen Ehepartner bekommen, wie meine Mama oder wie mein Papa. Weil sie sehen, wie wunderbar die Ehe ist. Und eine fünfte und letzte Auswirkung und für mich die schönste und beste. Durch deine Einheit in der Ehe zeigst du deinen Kindern Christus. Du zeigst deinen Kindern Christus. Paulus sagt über die Ehe, dass die Ehe ein großes Geheimnis ist, ein Geheimnis, das er nicht verstehen kann und fügt dann hinzu, ich sage es aber, also das Geheimnis zwischen Christus und der Gemeinde, das Geheimnis der Ehe in Bezug auf Christus und auf die Versammlung, Epheser 5, Vers 32. Die Ehe ist ein Abglanz, sie ist ein Bild und ein Hinweis auf das Verhältnis zwischen Jesus Christus und seiner Gemeinde. Der Ehemann in der Ehe spiegelt Christus wider, der sich voller Liebe für seine Braut hingegeben hat bis in den Tod. Und die Ehefrau in der Ehe spiegelt die Gemeinde wider, die sich ihrem Bräutigam Jesus Christus voller Dankbarkeit und Freude unterordnet. Wenn du als Mann und du als Frau in dieser Weise deine Rolle wahrnimmst, dann predigst du deinen Kindern Christus. Nicht mit Worten, sondern mit deinem Leben. Du lebst deinen Kindern ganz praktisch und ganz sichtbar vor, wie Christus seine Gemeinde liebt und wie seine Gemeinde sich ihm unterordnet. Du predigst durch deine Ehe und durch diese gelebte Einheit in deiner Ehe deinen Kindern jeden Tag das Evangelium. Du zeigst ihnen jeden Tag aufs Neue, wie Christus sich hingegeben hat und aufgeopfert hat, um seine Braut zu erkaufen mit seinem Blut. Sind wir uns dessen bewusst? Wie stark das Bild von Christus und von der Gemeinde in den Augen unserer Kinder abhängig davon ist, was wir ihnen vorleben. Die Zeit wird es zeigen, aber ich hoffe sehr und ich bete dafür, dass Gott mir Gnade schenkt, das vorzuleben, mit welchem Ziel, dass meine Kinder durch die Ehe von meiner Frau und mir zu Christus geführt werden, weil sie sehen, Christus ist schön, Christus ist lieblich, Christus ist wunderbar, Christus ist einzigartig, Christus ist unvergleichlich. Er liebt seine Braut, er hat sich für sie hingegeben, er wäscht sie, er reinigt sie, er liebt sie, er betet für sie, er ist für sie da, er ist die ganze Zeit da für sie. Wenn ich das meinen Kindern vorleben kann, dann bekommen sie ein schönes Bild auf Christus. Und wenn meine Frau es durch Gottes Gnade schafft, sich mir zu unterordnen, wie die Gemeinde sich Christus zu unterordnet, dann bekommen unsere Kinder ein schönes und positives Bild über die Gemeinde. Sie sehen, wie schön, wie lieblich die Gemeinde ist. Sie lieben die Gemeinde. Die Gemeinde wird ein Ort der Schönheit für sie, wo sie sich hingezogen fühlen. Sehen wir, wie enorm wir das Bild unserer Kinder auf Christus und die Gemeinde prägen durch unsere Ehe. Und beim Vorbereiten dieser Predigt wurde mir klar, dass ich eigentlich gar keine Ahnung habe, was die Ehe ist. Gar keine Ahnung. Gar keine Ahnung, was für einen Einfluss meine Ehe auf die Gesellschaft und auf meine Kinder und auf euch hat. Lasst uns kämpfen. Lasst uns opfern. Lasst uns bluten. Lasst uns schwitzen. Lasst uns arbeiten. Liebe Männer, solche Männer für unsere Frauen zu sein. Solche Männer wie Christus zu sein für unsere Frauen. Und liebe Frauen, schaut nicht auf die Fehler eurer Männer, weil die sind da. Schaut auf das Bemühen von ihnen, Christus zu gehorchen und treue Leiter zu sein. Ehrt sie und unterordnet euch ihnen und seid ihnen eine Hilfe. Dadurch werden wir einen unermesslichen Einfluss auf das Leben unserer Kinder haben. Gott möge uns dabei helfen. Amen. Amen.